Direkt aus Europa, Nummer 418, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Keinem wird es schlechter gehen, vielen wird es besser gehen. Mit dem Versprechen von der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West gelang es Helmut Kohl 1990, die nötigen parlamentarischen Mehrheiten für die deutsche Einheit zu organisieren, auch ohne Volksentscheid. Was also ist aus der Vorstellung der Angleichung der Lebensverhältnisse geworden? War die Wiedervereinigung wirklich nur ein Wachstumsmotor für den Westen der Republik? Und müssen die Menschen im Osten bis in alle Ewigkeit unter schlechteren Bedingungen leben? Andreas Baum nahm sich der wichtigen Fragezeichen an.
Als die Ostbeauftragte der Bundesregierung Iris Gleike im Spätsommer vor die Presse trat, um in einem alljährlich wiederkehrenden Ritual den Bericht zum Stand der deutschen Einheit der Öffentlichkeit vorzutragen, klang sie optimistisch wie selten zuvor. 25 Jahre nach dem Mauerfall schien endlich aufzugehen, wovon Politiker schon ganz am Anfang mit glänzenden Augen sprachen. Ein altes Versprechen schien in Erfüllung zu gehen. Zumindest zwei Sätze lang.
Die Annäherung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West ist weitgehend gelungen. Denken Sie an die Modernisierung der Infrastruktur, den Wiederaufbau vieler Innenstädte, an die Verbesserung der Wohnsituation, die Beseitigung der verheerenden Umweltverschmutzung, den Aus- und den Neubau eines modernen Verkehrsnetzes.
Obwohl nach diesen beiden einleitenden Sätzen im Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Länder sehr viele Aber und Ausnahmen folgten, die daran zweifeln ließen, ob von einer Annäherung der Lebensverhältnisse überhaupt die Rede sein kann, hatte sie mit der grundsätzlichen Aussage nicht Unrecht. Gleichwertige Lebensverhältnisse sind bereits hergestellt, wenn verschiedene Bereiche der Daseinsvorsorge miteinander vergleichbar sind. Die Basisversorgung, für die der Staat verantwortlich ist. Infrastruktur, Mobilität, Schulen und Krankenhäuser. Zwar gibt es noch einige wenige Gebiete in der Bundesrepublik, die hier benachteiligt sind. Das ist aber immer schon so gewesen und hat nichts mit teilungsbedingten Lasten zu tun. Joachim Ragnitz, Wirtschaftswissenschaftler und Ostexperte des IFO-Instituts in Dresden, meint, dass sich die Deutschen an die Ungleichheit der Lebensbedingungen gewöhnen sollten.
Die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen bei den Einkommenschancen, die ist in der Tat deutlich unterschiedlich zwischen Ost- und Westdeutschland, aber eben auch zwischen einzelnen westdeutschen Ländern, also Bayern und Schleswig-Holstein unterscheiden sich da auch ganz, ganz massiv und selbst innerhalb einzelner Länder, so zwischen Bayerischen Wald und München, sind die Unterschiede riesig. Die kriegt man aber auch nicht aus der Welt geschaffen, auch durch noch so viele Subventionen nicht, da wird man sich dran gewöhnen müssen.
Das weitgehende Fehlen von Großunternehmen bleibt ein wesentlicher Faktor dafür, dass die Arbeitsproduktivität in Ostdeutschland nach wie vor deutlich niedriger ausfällt.
Die Ursachen für diese Entwicklung liegen in den ersten Jahren nach der Wiedervereinigung. Als die Treuhand gegründet wurde, waren auch westdeutsche Ökonomen dem Trugbild aufgesessen, die DDR sei die zehntgrößte Industrie der Welt gewesen, vergleichbar mit Großbritannien. Die Zahlen, die zu dieser Fehleinschätzung geführt hatten, waren schön gerechnet. Als man in der Treuhand verstand, wie wenig die ostdeutschen Kombinate nach Westmaßstäben wert waren, erstmals mussten sie ja in einem gemeinsamen Währungsraum konkurrieren, wurde der zweite Fehler begangen. Die großen Verbünde von Betrieben in der DDR, vergleichbar mit Konzernen im Westen, wurden zerschlagen. Der ehemalige Leiter des Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle, Ulrich Blum, sieht hier die Ursünde der deutschen Wiedervereinigung, die ökonomisch bis heute nicht gelungen ist.
Und man sagte, eine schlanke Braut, die also beweglich ist, die kann leichter überleben. Und deshalb hat man die Unternehmen, also die Betriebe, es waren ja eigentlich keine Unternehmen, die Betriebsteile, diese kleinen GmbHs, hat man zurechtgeschnitten auf die Produktion im Rahmen ihrer Kernkompetenz und hat sie verkauft. Damit hat man natürlich die ganzen Lieferketten in Ostdeutschland zerschnitten.
So gab es in Ostdeutschland einen funktionierenden Anlagenbau, eine komplette Hydraulik- und Fahrzeugindustrie. Nachdem die Betriebe einzeln verkauft worden waren, konnten sie, da in kleine Teile zerschlagen, nur an westdeutsche Unternehmen angekoppelt werden. Die interne Systematik ostdeutscher Handels- und Zulieferkreisläufe ging verloren. Die Zweit- oder Drittklassigkeit der ostdeutschen Ökonomie war die Folge. Obwohl Ulrich Blum und andere diese Erkenntnis seit Jahren publik machen, ist nie versucht worden, die Schäden, die die Treuhand angerichtet hat, zu beseitigen. Joachim Ragnitz aus Dresden sagt, dass dies auch ohne weiteres nicht möglich ist. Die Würfel sind gefallen.
An dieser Verteilung der Großunternehmen in Deutschland, auch des Wohlstands in Deutschland, sehr stark im Süden oder im Südwesten, eher schwach im Norden, wenn man mal von Hamburg absieht, und ganz schwach im Osten. Also dieses Bild ist schon in der Vergangenheit sehr persistent gewesen und ich glaube auch, das wird auch für die nächsten 30, 40 Jahre das Bild in Deutschland prägen.
Heute liegt die Leistungskraft Ostdeutschlands auf einem Niveau, das die alte Bundesrepublik zu Beginn der 80er Jahre erreicht hatte. Man kann den Rückstand des Ostens also mit 30 Jahren beziffern. Damit ist er etwa genauso groß wie zu Beginn der 90er Jahre, als die ehemalige DDR die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik der 60er Jahre erreicht hatte. Das bedeutet, dass der Osten zwar wächst, aber er holt nicht auf. Positiver ist das Bild, wenn man sich die Einkommen ansieht. Durchschnittlich wird in Ostdeutschland 83,7% der Westlöhne und Gehälter erreicht. Dass dies so weit über der ökonomischen Potenz liegt, hat vor allem Transferleistungen als Ursache. Die vom Westen in den Osten geflossen sind. Netto etwa 75 Milliarden Euro jährlich, seit dem Mauerfall mindestens 1,5 Billionen Euro. Der Wohlstand in den Ostländern wächst allein durch die Zuschüsse aus dem Westen. Einen Aufschwung aus eigener Kraft gibt es im Osten nicht. Iris Gleike.
Damit können wir jedenfalls nicht zufrieden sein. Deshalb ist die weitere Stärkung der Wirtschaftskraft unbedingt erforderlich, denn sie sichert und schafft Arbeitsplätze, verbessert die Steuerkraft der Länder und hat positive Wirkungen auf die Länderhaushalte.
Die strukturschwachen Regionen Ostdeutschlands werden sich weiter entvölkern. Durch die Blume empfiehlt das IFO-Institut, diesen Zustand zu akzeptieren und besser schon jetzt Strategien zu entwickeln für das Unausweichliche. Ein Deutschland mit deutlich weniger als 70 Millionen Einwohnern. Zwar gibt es die Möglichkeit, die Grenzen für Immigranten deutlich weiter zu öffnen als heute. Qualifizierte Einwanderer werden aber kaum in die Regionen im Osten ziehen, in denen die Bevölkerung überaltert und ersatzlos wegstirbt.
Ich sehe ein weiteres Problem, was aber eigentlich überhaupt nicht diskutiert wird, nämlich dass halt aufgrund der doch sehr selektiven Abwanderung in der Vergangenheit gerade die sehr leistungsfähigen Eliten, wenn man so will, Ostdeutschland verlassen haben. Die sehr aktiven, sehr agilen Menschen, die fehlen in manchen Regionen heute. Und das führt dann dazu, dass halt sowohl in den Unternehmen es schwierig wird, dort eben dynamischer zu wachsen, als auch in den öffentlichen Verwaltungen.
Auch in der Politik wächst die Einsicht, dass es zu einer wirklichen Angleichung der Lebensverhältnisse niemals kommen wird. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble:
Wir wollen nicht alles gleich machen. Die Unterschiede zwischen Schleswig-Holstein und Bayern sind so groß wie die zwischen Teilen des Ruhrgebiets und Baden-Württemberg oder was immer. Es muss einen Ausgleich geben, aber es müssen die Unterschiede erhalten bleiben, sonst bräuchten wir kein föderales System.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Muslimas in Deutschland. Ein Feature von Heike Tauch.
Halima Krausen kommt vom Regen völlig durchnässt in der Hamburger Imam Ali Moschee an. Ein alter, fröhlicher Moslembruder hilft ihr, die schwere Tasche mit Büchern und Computer ins Büro hinaufzutragen. Halima Krausen ist hier Imamin. Sie hat an der aktuellen Koranübersetzung mitgearbeitet und ist seit Jahrzehnten eine Reisende. Weltweit unterwegs, den Dialog zwischen den Kulturen und Religionen voranzubringen. Geboren 1949 als Tochter einer protestantischen Mutter aus Sachsen und eines katholischen Vaters aus dem Rheinland, wuchs sie in Aachen auf. Wir betreten ihr Büro, einen Ort, an dem sich materielle Unordnung und geistige Sammlung auf kreative Weise vermengen. Wir haben nicht viel Zeit. In ein paar Stunden beginnt ihr Seminar an der Akademie der Weltreligionen der Universität Hamburg.
Wir haben hier eigentlich zum Beispiel ja, die Scharia auf den neuesten Stand zu bringen. Oder sage ich mal jetzt, um das Schlagwort wegzulassen, hier unsere Vorstellung von Ethik und Recht auf den neuesten Stand zu bringen. Oder theologische Fragen so zu formulieren, dass moderner Mensch was damit anfangen kann. Ja, jede Frau, die sich kleidet, die kleidet sich also aus ihrem eigenen Grund so. Ja, dann werde ich gefragt, warum trage ich das Ding? Ja, weil ich meine eigenen Gründe habe. Die sind nirgends einzuordnen. Mein Mann ist da eigentlich dagegen.
Oh, wovor haben wir denn eigentlich Angst? Was macht uns Probleme? Sind das die Frauen? Sind das ihre Tücher? Oder sind das unsere Ängste?
Ferishta Ludin, geboren 1972 in Afghanistan. Ferishta bedeutet auf Dari, also Neupersisch,
Engel. Ich bin kein Engel, das ist das Problem. Nee, aber es ist ein Name, was meiner Mutter spontan eingefallen ist, als sie mich gesehen hat. Das erste Mal.
Als Ferishta Ludin 4 Jahre alt war, lebte ihre Familie schon einmal in Deutschland. Ihr Vater arbeitete damals in Bonn, als Botschafter von Afghanistan. Allerdings nur für kurze Zeit. Bis 1978 die Sowjets in Afghanistan einmarschierten.
Mein Vater wollte für die kommunistische Regierung nicht weiterarbeiten. So hat er dann seinen Job aufgegeben, gekündigt. Und dann hat er sich überlegt, wohin er gehen soll. Und weil er selbst auch in Amerika studiert hatte, hatte er eigentlich vorgehabt, nach Amerika auszuwandern oder eben zu probieren, dort zu arbeiten. Aber vorher wollte er die Pilgerfahrt machen in Saudi-Arabien. Und so sind wir nach Saudi-Arabien. Und da ist er dann auch aufgrund gesundheitlichen Problemen ist er dort verstorben. Und so waren wir erstmal dort.
In Saudi-Arabien besuchte Ferishta Ludin eine Mädchenschule. Dort ist es mit Beginn der Pubertät Pflicht, das Gesicht zu verschleiern.
Das war ja sehr einengend, sehr einschränkend. Und das hat ja enorme Auswirkungen auf das alltägliche Leben auch gehabt. Man hatte immer das Gefühl, ja, es ist nicht erwünscht, ja, dass man eben andere Meinung vertritt.
1984 siedelte die Mutter mit ihren 4 Kindern nach Deutschland um, nach Schwäbisch Gmünd. Da war Ferishta Ludin 12 Jahre alt.
Ich wollte in dem Alter auch frei mich fühlen, auch äußerlich. Ich wollte zum Beispiel das Tuch tragen und wollte nicht vorgeschrieben kriegen, wie ich es trage. Ja, ich wollte es einfach so tragen, wonach es mir ist. Mal nach vorne gebunden, mal nach hinten gebunden, mal locker, mal etwas enger. In Saudi-Arabien war das nicht möglich. Dann gab es eben auch andere Punkte wie, worüber kann ich reden, worüber kann ich nicht reden, ja. Und im Alter mit 14, 15 hat man ja so viele Fragen und so viel auch Kritik, ob die berechtigt ist oder nicht. Man will sie äußern und man will ein Forum, eine Möglichkeit dafür haben. Und in Saudi-Arabien habe ich in der Familie das tun können, aber in der Schule war das nie möglich. Es wurde nie kritisch gedacht oder kritisches Denken auch aus meiner Sicht damals gefördert. Und wogegen ich dann, als ich herkam, das natürlich eine ganz andere Erfahrung war für mich, dass Schüler auch viel mehr im Mittelpunkt des Unterrichts stehen und auch ihre Meinung äußern dürfen. Die Meinungen werden auch sehr häufig ganz gezielt in der Richtung gefördert, dass sie äußern, ja, und nicht das für sich behalten. Ja, und da habe ich mich hier besser aufgehoben gefühlt. Und mit der Zeit wurde mir auch immer klarer, was der Unterschied ist zwischen Diktatur und Demokratie.
Imam ist an für sich ein Verhältniswort. Ah. Bedeutet jemand, der vorne steht, die Frage ist, vor was und inwiefern? Ja? So, wenn mehrere Leute zusammen beten wollen, dann einigen die sich, wer das Gebet leitet. Diese Person ist dann Imam dieses Gebet. Muss das Gebet können, natürlich. Dann kann man Imam sein einer Gemeinde, dann leitet man die Gemeinde, das heißt aber nicht, dass man Gebete leiten muss. Das kann ja jeder. Ja? Aber man hat eine Lehrer-, Seelsorger- und Richter- oder Mediatorenfunktion. Ja, das ist am ehesten mit einem Rabbiner zu vergleichen.
Halima Krausens Leben umfasst einerseits deutsch-deutsche Nachkriegsgeschichte. So verließ ihre Mutter die von den Sowjets besetzte Ostzone gerade noch rechtzeitig. Kurze Zeit später mit der Gründung der beiden deutschen Staaten hätte sie in den Westen fliehen müssen. Andererseits ist es eng mit christlichen Traditionen verbunden. Um die Geliebte heiraten zu können, konvertierte ihr katholischer Vater zum Protestantismus. Musste konvertieren. Das war 1948. 3 Jahre, nachdem er als Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgekehrt war.
Meine Großmutter väterlicherseits, das war eine ganz liebe Katholikin. Und die kam nicht an der Kirche vorbei, ohne da reinzugehen und eine Kerze anzumachen, ein Gebet zu sprechen. Ne? So, das war allerdings tabu, weil laut meiner Mutter, da sollten wir gefälligst evangelisch sein. Und da habe ich gelernt, den Mund zu halten. Weil wenn meine Mutter gewusst hätte, wie oft ich in katholische Kirchen gegangen bin.
Halima Krausens Entscheidung für den Islam ging die Lektüre verschiedener Weltreligionen voraus.
Ich war die Einzige in meiner Klasse, die an Gott glaubte. Aber was heißt an Gott glauben, die eine Beziehung mit Gott hatte, würde ich mal sagen. Ja, weil ich meine, der Einzige, der mir zuhört, wenn ich mal was auf dem Herzen hat, den kann ich ja nicht einfach nicht existent erklären. Das geht doch wohl nicht. Alle, wir haben alle unsere Ideale, alle Religionen haben ihre Ideale. Ja, und in allen Religionsgemeinschaften gibt es Menschen, die die umsetzen oder nicht umsetzen oder das Gegenteil umsetzen.
Also ich bin ja als Muslimin geboren, aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich islamisch erzogen worden bin. Also nicht das, was ich jetzt für mich als islamische Erziehung definiere.
Die junge Frau, die anonym bleiben möchte, weshalb ich sie hier Nada nenne, promoviert an der Universität Bielefeld im Fachbereich Pädagogik. Seit kurzem ist sie Mutter einer kleinen Tochter und lebt zusammen mit ihrem Mann in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin. Zwischen Wissenschaft und Windeln finden wir ein paar freie Stunden für das Interview. Dass ich auch ihr Mann von seiner Arbeit auf dem Bau freinehmen würde, war nicht verabredet. Er wolle mich kennenlernen, wolle sich ein eigenes Bild von mir machen. Immer wieder erklärt er mir, was seine Frau über dies oder jenes denke und fühle. Die junge Mutter wird immer schweigsamer. Es ist fast Mittag, als ich mein Mikrofon einschalten darf.
Ist es jetzt an?
Jetzt ist es an.
Verabschieden wir uns vorher? Oder?
Nee, ich sage nichts. Ich will nicht weiter fragen oder reden. Ich will meine Frau hören, was sie sagt, einfach mehr nicht.
Ist das eine Art Kontrolle?
Nee.
Ich glaube eher Interesse.
Interesse.
Oder Neugier.
Oder Neugier, ist okay.
Wenig später verabschiedet sich ihr Mann von mir mit den Worten, dass er seiner Frau vertraue. Zum Abschied winkt er auch seiner kleinen Tochter zu, die inzwischen unruhig geworden ist und verlässt die Wohnung. Ist dieses Verhalten Ausdruck einer anderen Kultur und wirkt deshalb auf mich befremdlich? Oder der Religion? Ihrer Beziehung? Fühlt sich Nada wirklich nicht von ihrem Ehemann kontrolliert?
Wenn ich es als Kontrolle empfunden hätte, dann wäre er wahrscheinlich nicht gegangen. Dann hätte er mich hier nicht alleine gelassen. Ja, ich glaube, ich wäre auch so enttäuscht, wenn das nicht so wäre, weil hätte ich vielleicht den Eindruck, ihm ist eigentlich egal, was ich mache oder mit wem ich mich treffe oder wohin ich gehe und er interessiert sich gar nicht für mich und wir leben so nebeneinander her.
Nadas Eltern, ein libanesisch-türkisches Paar, kamen 1981 nach Deutschland. Die ersten 7 Jahre lebten sie in einem Asylantenheim, sprachen so gut wie kein Wort Deutsch und wussten, nur mit Bildung werden ihre Kinder weiterkommen. Das erzählt mir auch Nadas ältere Schwester, die in Leipzig studiert. Auch sie möchte nicht ihren Namen genannt wissen. Fatima ist ein Pseudonym.
Also wenn man schon nichts hat, dann hat man wenigstens irgendwie Bildung.
Ich habe ungefähr mit 17 angefangen zu beten. Und da habe ich auch meinen Vater darum gebeten, mir das beizubringen. Ich hatte nämlich eine Freundin in der Schule. Sie ist türkischer Herkunft. Und irgendwann mal in der kleinen Pause, ja, haben wir über das Gebet gesprochen oder sie hat über das Gebet gesprochen mit anderen Mitschülerinnen Und ich habe sie dann gefragt, wie du betest. Damals habe ich noch nicht gebetet. Und sagte sie, ja klar, das gehört ja dazu. Das ist ja eine Grundsäule im Islam. Und dann dachte ich mir, naja, wenn sie beten kann, warum soll ich das nicht auch können? Und dann kam der Fastenmonat und ja, ich habe dann gefastet und auch mit dem Gebet angefangen. Und manchmal haben das meine Eltern so praktiziert, dass sie während des Fastenmonats gebetet haben und dann anschließend nicht mehr. Und ich hatte mir so fest vorgenommen, das Gebet auch weiterhin zu verrichten. Und meine Eltern haben das dann auch gemacht. Und nach wurde mein Interesse an meiner Religion immer größer und an dem Islam. Ja, mit der Zeit kam dann, also jetzt nachdem ich mit dem Gebet angefangen habe, nach 7 Jahren kam dann noch das Kopftuch dazu.
Also ich habe hier einmal so einen Plan für Leipzig, da drucke ich mir das jeden Monat aus. Und dann habe ich von meiner Mutter so eine Gebetsuhr geschenkt bekommen und die ruft dann immer zum Gebet auf. Und dann kann man sich hier einstellen, welchen welchen Sprecher man hören will. Und dann, ich mag immer so klare Stimmen und dann ruft das immer zum Gebet auf. Und ja, dann weiß man, jetzt ist es soweit, jetzt kannst du dein Gebet verrichten gehen.
Ein Studentenwohnheim in Leipzig. Wir stehen in Fatimas kleinem Zimmer. Neben dem Regal mit der Gebetsuhr hängen ausgedruckt die Gebetszeiten an der Wand. Die 30-Jährige hat in einer Apotheke gearbeitet, holte dann ihr Abitur nach, um an der Universität Deutsch als Fremdsprache studieren zu können.
Also erstmal sagt er, Gott ist groß, Gott ist groß, es gibt keinen Gott außer Gott.
Beten. Die eine Säule des Islams ist für Fatima so wichtig, dass sie ihren gesamten Semesterplan nach den Gebetszeiten ausgerichtet hat. Heute rief der Imam um 2.36 Uhr zum Morgengebet.
Und dann weiß man, dass man anfangen kann zu beten. Und morgens ist es immer so, dass noch zusätzlich was dazugerufen wird. Das heißt dann, das Gebet ist besser als der Schlaf. So, damit man dann auch wirklich aufsteht, weil manchmal liege ich da und dann sage ich so, gleich, und dann höre ich, das Gebet ist besser als der Schlaf, und dann denke ich so, okay, dann stehe ich eben auf. Ja, einfach hier. Also ich habe immer meine Gebetssachen hier oben auf dem Regal und das, also das ist meine Gebetskleidung, das ist einmal so ein Rock, den hat mir meine Mutter aus dem Libanon mitgebracht.
Zum Gebet wirft sich Fatima ihre Gebetskleidung über. Haare, Arme, Füße werden vollständig bedeckt. Anders als ihre Schwester trägt sie im Alltag kein Kopftuch.
Ja, und dann hier sowas Kopftuch-ähnliches. Das geht dann über, ja, also über den ganzen Oberkörper und auch die Arme. Also dass wirklich nur die Hände zu sehen sind. Die Füße müssen auch verdeckt sein während des Gebets. Also entweder zieht man Socken an, aber der Rock ist hier so lang, dass ich da keine Socken brauche.
Also als ich anfing, das Kopftuch zu tragen... Ja, ich habe ja in Bielefeld gelebt, ich habe ja alleine gelebt und ich habe zu der Zeit auch meine Familie nicht gesehen. Und wie gesagt, es war für mich sehr schwierig, mich daran zu gewöhnen. Und ich wusste am Anfang auch selbst nicht, ob ich das durchhalte. Und deswegen habe ich es ehrlich gesagt auch für mich behalten. Also ich habe das weder meinen Eltern noch meinen Geschwistern mitgeteilt. Also ich habe ja mit denen nur am Telefon gesprochen, die haben das ja nicht gesehen. Ich war damit so stark selbst beschäftigt und ich wollte irgendwie auch nicht, dass mir irgendjemand reinredet. Ich wollte, dass das meine Entscheidung ist und ich war davon auch sehr überzeugt. Also ich habe es auch nicht gebraucht, dass mir irgendjemand Mut zuspricht oder dergleichen.
Das ist der Haupteingang zur Bibliothek und das ist hier ganz oben im Treppenhaus. Da finden sich immer oft die Muslime zu den Gebetszeiten. Also es ist eigentlich nur ein Treppenhaus, aber wir können mal hochgehen. Ich war da ab und zu mal zum Gebet.
Fatima steigt mit mir 4 Stockwerke im Bibliotheksgebäude der Leipziger Universität hinauf.
Ja, das ist dann ganz oben. Ja, dann treffen sich auch manchmal, also oft treffen sich dann Brüder irgendwie zu 4. oder 5. und dann verrichten sie das Gebet.
Wir stehen auf einem Treppenabsatz Und dort, sagt Fatima und zeigt auf die Wand im Treppenflur, liege Mekka. Dorthin werde gebetet. Kommen zeitgleich Studenten und Studentinnen zum Gebet, wartet man oder wählt unterschiedlich hohe Treppenabsätze. Die Trennung von Mann und Frau beim Gebet ist auch im Treppenflur wichtig.
Ich bin auch Ansprechpartnerin für Männer und es ist eben halt schwierig. Bei Männern ist oftmals dieser Generalverdacht, den es seit dem 11. September gibt. Muslim? Achso, nee. Eigentlich eher nicht. Na, und dann sitzt man da und schreibt Bewerbung, 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 Bewerbung. Oder man gibt es eben halt auf.
Radikalisierte Männer, Fundamentalisten oder enttäuschte Jugendliche auf dem Weg zu Hasspredigern. Sie kommen nicht mehr zu Halima Krausen in die Hamburger Moschee. Überhaupt sind es vor allem die Männer, die ihr Sorgen bereiten.
Wenn denn jemand zu sowas neigt, dann versuche ich immer mal diese Frustenergie, diese Ärgerenergie umzubiegen in Richtung hier mehr studieren. Da muss man mehr wissen. Ja, wenn man mehr weiß, dann kann man besser argumentieren. Die, die sich bequem machen wollen, die laufen dann immer lieber zu irgendwelchen Leuten, die so eine Schwarz-Weiß-Welt haben. Ne? Hier sind die Guten, da sind die Bösen und auf in den Kampf.
Man lässt uns irgendwie nie in Ruhe. Immer ist irgendetwas und immer wird es mit Religion verbunden. Egal, was man macht, was man sagt, welchen Schritt man tut.
Ich bin nicht Muslim, weil ich irgendwo hingehöre. Ich fühle mich zu Menschen zugehörig. Ja? Ich bin Muslim, weil ich an den einen Gott glaube und an sämtliche Propheten und Gesandten einschließlich Mohammed. Das macht mich per Definition zum Muslim. Weil ich fünfmal am Tag bete und im Ramadan faste und die Pilgerfahrt nach Mekka gemacht habe und meine Zakat bezahle. So, ne? Ja, das bedeutet, dass ich Muslim bin und das bin ich so. Ja? Aber zugehörig fühlen, das ist ein ganz anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Fühlt sich zu irgendwas zugehörig und man muss sich so ständig schämen, wie die Leute sich benehmen. Ja, Menschen benehmen sich insgesamt so, dass man sich da ständig für schämen müsste.
Ja? Eine Produktion des Deutschlandfunks 2014.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 417. Die Deutschlandrundfahrt gibt es schon seit 1995. Die erste Sendung kam am 14. Januar 1995 aus Lübeck. Die Sendungen dauerten 2 Stunden, aber als der Sender nicht mehr Deutschlandradio Berlin hieß, sondern 2005 in Deutschlandradio Kultur umbenannt wurde, wurde die Sendezeit auf 1 Stunde verkürzt, genau gesagt 55 Minuten. Ab 22. Juni 2014 konnte man sich diese Sendung dann nicht mehr samstags nachmittags anhören. Sie wurde auf den Sonntagvormittag verlegt, von 11.05 Uhr bis 12 Uhr. Früher waren das meist Direktübertragungen, aber dann kamen auch Sendungen aus dem Studio. Direktübertragungen gibt es jetzt gar nicht mehr. Ab und zu werden noch Sendungen wie früher bei den Direktübertragungen mit Publikum aufgenommen, aber sie werden nicht mehr direkt übertragen, sondern erst am nächsten Tag gesendet. Die am 18. Oktober aufgenommene Sendung wurde am 19. Oktober gesendet. Das war die 1000. Deutschlandrundfahrt. Sie wurde in Dresdens größtem Privattheater aufgenommen. In diesem Theater mit 643 Plätzen werden meist Komödien gespielt. Ein Professor hatte am 24. März 2007 in der Sendung aus Freiberg gesagt, dass er eine Firma gegründet hat, die Solarheizungen planen und installieren sollte, um den Öl- und Gasverbrauch zu senken. Seine Firma sollte auch Häuser entwickeln, die zu 100% mit Sonnenenergie beheizt werden können. Aber 3 Jahre nach der Sendung war seine Firma nicht mehr zahlungsfähig. Man sagt, sie war pleite. Das hing mit den staatlichen Subventionen für Sonnenenergie zusammen. Plötzlich wurde das Subventionsprogramm beendet und erklärt, es würde bald neue Subventionen geben. Auf die haben die Kunden dann gewartet und seine Firma hat keine neuen Aufträge mehr bekommen. Bis das neue Programm endlich kam, hat es aber fast 1 Jahr gedauert. Ein Dreivierteljahr lang hatte er seine 40 Mitarbeiter noch bezahlen können, aber dann war kein Geld mehr da. Die Firma war nicht mehr zahlungsfähig. Nach der Insolvenz hat er aber noch einmal ganz neu anfangen können. Seine neue Firma installiert nun keine Heizungen mehr selber, sondern verkauft nur noch Pläne und Ideen, damit weniger Energie verbraucht wird. Er meint, man sollte sich ein Haus so bauen, dass man für Heizung und Stromverbrauch mit Sonnenenergie auskommt. Er spricht von einem bezahlbaren energieautarken Haus, in dem man auch noch genug Strom fürs Elektroauto selber produzieren kann. Das wäre die ideale Altersvorsorge. Aus Chemnitz kamen Sendungen im Oktober 2000 und im Januar 2007. In der Sendung vom 27. Januar 2007 ging es auch um das älteste deutsche Spielzeuggeschäft von 1685 in Torgau. Das ist immer noch im Besitz derselben Familie, nun schon in der 11. Generation. Der jetzige Besitzer hatte als Kind nur wenig eigenes Spielzeug, aber nach Ladenschluss durfte er im Geschäft mit allem spielen, durfte nur nichts kaputt machen. Seine Schulfreunde haben ihn sehr beneidet. Natürlich sollte er das Geschäft von seinem Vater übernehmen, aber er wollte Forstwissenschaft studieren, um Förster zu werden. Sein Vater war noch nicht so alt, dass er das Geschäft schon bald von ihm hätte übernehmen sollen, aber er hat gesagt, er soll Ökonomie studieren, also Wirtschaftswissenschaft. Und als er mit dem Studium fertig war, hatte er in staatlichen Betrieben gearbeitet. Da war er für die Materialbeschaffung zuständig. In der DDR wurde fast alles verstaatlicht und die Landwirtschaft wurde kollektiviert. Aber sein Vater ist in Torgau als einziger Einzelhandelsunternehmer selbstständig geblieben. Er hat sich geweigert, einen Vertrag mit der staatlichen Handelsorganisation zu unterschreiben. Deshalb hat er keine Kredite mehr bekommen, musste sich von Bekannten und Verwandten das Geld leihen, das er brauchte, um die Einkäufe für das Weihnachtsgeschäft zu bezahlen. Auf Verkäufe vor Weihnachten entfallen im Spielzeughandel 30% vom ganzen Jahresumsatz. Das war viel Geld, aber Heiligabend hat er schon wieder alles mit Zinsen zurückgezahlt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 417. Danke.